Herr Rachnold ist Klimaforscher, oder kann man sagen,
Im weitesten
ja,
Sinne
beim Office-Büro.
Ja, und Koordinator des Arktisbüros, oder?
Genau, Koordinator des Arktisbüros.
Ja, ich leite das Arktisbüro
Gut.
am Alfred-Wegener-Institut.
Super. Wie sieht denn ein Arbeitstag bei Ihnen aus?
Naja, wie gesagt, wir arbeiten in einem Büro und natürlich ist das größte bei uns, meiste bei uns Büroarbeitszeit, also viele Telefonkonferenzen, viele E-Mails, viele Berichte, viele Gespräche, aber auch viele Sitzungen. Jetzt zu Corona-Zeiten natürlich größtenteils online, aber ansonsten, ja, wie man sich so einen Büroarbeitsalltag vorstellt, also Schreibtischarbeit und Telefon- und Sitzungsarbeit.
Sie koordinieren ja auch die Neumeier-Station. Die Neumeier-Station, die ist ja auch dafür da, das Klima zu erforschen und auch Astronauten auszubilden.
Also Astronauten auszubilden, das weniger, das kann sein, weil natürlich die Klimabedingungen auf der Neumeier-Station was ganz Besonderes
Genau,
sind
ja.
in der Antarktis. Ja, ja, das Alfred-Wegener-Institut hat ja Stationen in der Arktis und in der Antarktis beides. Und die Neumeier ist natürlich ein wichtiges Instrument für uns, wo wir Klimadaten erfassen, auch viele andere Sachen machen. Genauso wie in der Arktis ist das die Station auf Spitzbergen, wo wir auch natürlich ganz ähnliche Sachen machen.
Was passiert dann, wenn das Packeis schmilzt?
Naja, wir wissen momentan, dass sich das Klima auf der Erde sehr, sehr stark verändert durch den Menschen, durch die Zunahme der Treibhausgase. Und wir wissen, dass das vor allen Dingen natürlich die Polargebiete betrifft, insbesondere das nördliche Polargebiet, also die Arktis. Die hat sich in den letzten 50 Jahren dreimal so stark erwärmt, wie die Erde, im Mittelwert. Und das sehen wir natürlich, vor allen Dingen in der Abnahme des Meereises. Also die Arktis ist ja ein Ozean, der von Eis bedeckt ist, im Gegensatz zur Antarktis. Die ist ein Kontinent, die mit einem großen Eispanzer, mehrere Kilometer dick, bedeckt ist das Eis in der Arktis, das im Ozean schwimmt, nur wenige Meter dick. Aber wir sehen seit Jahrzehnten, dass diese Eisbedeckung immer kleiner wird und auch das Eis immer dünner wird. Und das hat natürlich einen großen Einfluss für die ganze Region. Kann man sich leicht überlegen, zum Beispiel Eisbären, die vom Eis aus jagen, die können das nicht mehr. Ja, das hat große Konsequenzen. Das hat aber auch Konsequenzen für uns, weil diese Eisbedeckung auch wichtig ist für den Austausch zwischen der Atmosphäre und dem Ozean und damit sich die atmosphärische Zirkulation verändert. Also wir sehen zum Beispiel Einflüsse der Arktis auch in unserem Wettergeschehen hier in Deutschland. Ja. Und ein ganz anderer Prozess natürlich ist, wenn jetzt Eismassen, die auf dem Land liegen, wie zum Beispiel in Grönland, wenn die schmelzen, dann fließt das Wasser aus dem geschmolzenen Eis in den Ozean und der Meeresspiegel steigt an. Und da hat die Arktis auch einen großen Einfluss auf den weltweiten Meeresspiegelanstieg.
Noch ein weiteres Problem ist ja, unsere Hochdruck- und Tiefdruckgebiet kann sich nicht mehr verlagern, weil die Strömung nicht mehr stimmt.
Ja, das hat was zu tun mit den generellen, was ich gesagt habe, den generellen Zirkulationsmustern in der Atmosphäre. Also normalerweise ist das so, oder ist eigentlich immer so gewesen, dass es einen sehr großen Temperaturunterschied gibt zwischen dem Pol, dem Nordpol und dem Äquator. Und dieser große Temperaturunterschied, der treibt die Zirkulation der Atmosphäre an, den sogenannten Jetstream oder die Westwinde. Und die sind bei uns ganz entscheidend für unser Klima und für unser Wetter. Und wenn da sich die Arktis so viel stärker erwärmt als der Äquator, wird dieser Unterschied der Temperatur kleiner. Und damit wird dieses Transportmechanismus, diese Jetstream, diese West.
Hier haben wir Herr Rachold dann verloren durch einen kleinen Aufnahmefehler. Er hat dann noch erzählt, dass dadurch, dass sich die Wetterlage verändert, der Jetstream auch weniger wird und weniger stark und dadurch sich viele Dinge mit beeinflussen lassen, denn wir leben in einem Erdsystem und nicht in mehreren Erdpunkten, die nicht miteinander verbunden sind, sondern es ist ein System. Es geht dann weiter mit Davids nächster Frage.
Da unter dem Südpol ja Bakterien gefunden worden sind, genau, die sehr wahrscheinlich gefährlich sind. Wie hoch schätzen Sie die Gefahr für den Menschen ein, falls die Eiskappen beim Südpol abschmelzen würden?
Also ich glaube, am Südpol ist das für unsere Generationen, ich sag mal Generationen, kein großes Problem, weil auf der Antarktis liegt ein mehrere Kilometer dickes Eisschild. Und das wird im Laufe der nächsten Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte nicht so ohne weiteres verschwinden können. Das ist ein längerfristiger Prozess, dass wir uns darüber, glaube ich, nicht so große Sorgen machen müssen. Wo wir uns vielleicht eher Sorgen machen müssen, ist um die Arktis. Und zwar da nicht, da gibt es nämlich auch Feststellungen, dass in dem sogenannten Permafrost, also in den gefrorenen Böden der Arktis, ebenfalls Bakterien gefunden wurden, die dort auch seit Jahrtausenden eingefroren sind und die möglicherweise frei werden können, wenn dieser gefrorene Boden auftaut. Und das beobachten wir zurzeit, dass durch die Erwärmung in der Arktis diese durchgehend gefrorenen Böden immer weiter auftauen. Und da bestehen schon Bedenken, dass da auch tatsächlich Bakterien frei werden können, die auch für den Menschen gefährlich sind. Da gab es zum Beispiel vor ein paar Jahren gab es Milzbrandbakterien, die auftauchten aus dem Permafrost. Und das sind sehr gefährliche Bakterien, die auch uns wirklich gefährlich werden können.
Was können die zum Beispiel übertragen? Also
na, Milzbrand ist eine Infektionskrankheit, die normalerweise tödlich ausgeht, wenn man sie nicht richtig behandelt. Und da gibt es auch nicht viele Möglichkeiten, das zu behandeln. Milzbrand wurde auch zum Beispiel vor Jahrzehnten tatsächlich als biologische Waffe entwickelt und ist ein ganz gefährlicher Erreger.
Was tun Sie dagegen, gegen die Eisschmelze?
Ja, das Einzige, was wir eigentlich tun können, ist, unsere globale Klimaerwärmung in den Griff zu bekommen. Und das ist natürlich eine Aufgabe für die gesamte Menschheit. Und nächste Woche findet ja in England, in Glasgow oder in Großbritannien, in Glasgow die nächste Weltklimakonferenz statt. Und da ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass sich die Staaten darauf einigen, die CO2-Emissionen in die Atmosphäre zu begrenzen, zu beschränken und eigentlich auf Null runterzufahren im Laufe der nächsten wenigen Jahrzehnte, weil sonst die Temperaturentwicklung immer weitergehen wird. Und da die Arktis sich dreimal stärker erwärmt als die Erde im Mittelwert, können wir, wenn wir überlegen, wir haben bis zum Ende des Jahrhunderts möglicherweise eine Temperaturerhöhung von 3 Grad, können wir uns überlegen und ausrechnen, dass das in der Arktis 10 Grad bedeuten würde. Und das würde natürlich für viele Bereiche der Arktis, für das Meereis, für die gefrorenen Böden, aber auch für Grönland bedeuten, dass man da Punkte überschreitet, wo es nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Ja, wo dann plötzlich das Eis komplett verschwunden sein wird.
Waren Sie selbst schon mal am Südpol?
Ich war noch nicht am Südpol, ich arbeite nur in der Arktis, aber in der Arktis war ich schon eigentlich ziemlich überall. Also nicht am Nordpol selber, aber ziemlich nah dran und sonst schon in allen Arktisregionen der Erde bin ich schon gewesen, ja.
Schön. Was erhoffen Sie sich von der Klimakonferenz?
Also ich glaube, dass mittlerweile das Bewusstsein da ist, dass die Menschheit jetzt wirklich gefragt ist und dass die Politik jetzt wirklich gefragt ist, international was zu tun. Wir wissen eigentlich schon seit 40 Jahren, dass wir durch unsere Aktivitäten, durch unsere Verbrennung von Kohle und von Öl und Gas, dass wir dadurch das Klima der Erde verändern. Das ist nichts Neues, das wissen wir wissenschaftlich schon seit 40 Jahren. Aber es gab natürlich immer wieder genug Initiativen gegen Maßnahmen zum Klimaschutz. Ja, ich meine, die Industrie hat natürlich, gerade die Ölindustrie, hat natürlich kein Interesse daran gehabt, dass es Klimaschutz betrieben wird, weil sie dann kein Öl mehr verkaufen können. Das heißt, die Politik wurde auch auf die Art und Weise natürlich beeinflusst. Ja, und auch aus der Politik gibt es natürlich viele Bedenken, weil man muss wahrscheinlich viele unsere alteingefahrenen Lebensweisen einfach überdenken und ändern. Ja, also, und das ist wahrscheinlich eine Sache, die ist auch für die Politik schwierig natürlich zu vermitteln gegenüber den Menschen. Aber ich glaube, nach und nach ist das Bewusstsein wirklich da. Und wie gesagt, es ist so weit fortgeschritten mittlerweile mit der Klimaerwärmung, dass es jetzt wirklich schon nicht nur 5 vor 12 ist, sondern fast schon 5 nach 12 ist. Ja, nach dem Pariser Klimaabkommen wurde vereinbart, dass die Temperaturerhöhung maximal 2 Grad, im Idealfall 1,5 Grad nicht überschreiten darf. Und diese 1,5 Grad sind wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren bereits erreicht. Und wenn wir uns die heutige Politik angucken, international, dann können wir davon ausgehen, dass wir bis zum Ende des Jahrhunderts bei ungefähr 3 Grad landen werden und nicht bei den im Paris-Abkommen vereinbarten 1,5 Grad. Und von daher ist es höchste Zeit, dass sich die Staatengemeinschaft da wirklich nicht nur mit schönen Worten und Verträgen, sondern auch wirklich mit Taten jetzt dafür einsetzt, dass da wirklich was passiert.
Die Geologie hat sich ja in den letzten Jahren auch immer mal wieder damit beschäftigt, dass wir in ein neues Zeitalter gekommen sind, in das sogenannte Anthropozän. Das ist das Zeitalter, das durch den Menschen extrem geprägt wurde, auch wahrscheinlich durch Dinge, die Sie erforschen. Jetzt wäre meine Frage, inwiefern haben die Forschungsergebnisse Ihres Instituts auch Belege für diese Anthropozänforschung gefunden? Also gibt es Belege, die sagen können, okay, ab hier nimmt der Mensch Einfluss und hier können wir das am Südpol ablesen?
Ja, wir können das auf jeden Fall ablesen. Ich meine, ich bin selber Geologe, deswegen kenne ich mich auch ein bisschen mit der Erdgeschichte aus. Und wenn wir uns die Temperaturentwicklung angucken, dann ist das, was wir in den letzten 100 Jahren sehen, diesen sprunghaften Temperaturanstieg von ja mittlerweile 1,2 Grad im Mittelwert, wenn man die ganze Erde nimmt, das sind Messdaten, die 1,2 Grad, also keine Modelle, das sind Messdaten, die können wir messen. Das ist in der Erdgeschichte natürlich ziemlich einmalig. Ja, und wir haben im Prinzip das natürliche Klimasystem, was eigentlich aus geologischer Sicht in Richtung einer neuen Kaltzeit sich bewegen würde, wenn das normale System natürlich funktionieren würde, so wie es sein sollte, haben wir komplett aus der Bahn geworfen und haben aus dieser Kaltzeit eine extreme Warmzeit gemacht, menschengemacht. Ja. Und damit ist dieser Begriff Anthropozän durchaus berechtigt und angebracht und genau passend, weil das, was wir mit der Erde gemacht haben in den letzten 100 Jahren, ist tatsächlich vom Menschen so beeinflusst, dass das natürliche System nicht mehr funktioniert.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Rachnold.